SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Christian Berkel ist einer der beliebtesten und bekanntesten deutschen Schauspieler. Er war fast 15 Jahre der Kriminalist im ZDF, hat inzwischen auch 2 autobiografische Romane veröffentlicht. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Wir haben jetzt gerade aktuell erfahren, dass es an Silvester kein Feuerwerk geben wird. Bedauern Sie das?
Nö, ich finde das völlig richtig und finde das auch in Ordnung, abgesehen davon, dass da immer viele eben auch zum Teil schreckliche Unfälle passieren. Und in der jetzigen Zeit muss es wirklich nicht sein.
Wie sind Sie durch die Corona-Zeit gekommen?
Sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, in der ersten Welle, nach dem ersten Schrecken, ganz gut. Nun muss man natürlich dazu sagen, wir waren da sehr privilegiert. Wir leben in einem Haus, wir haben einen Garten. Unsere Kinder waren bei uns. Unser älterer Sohn, der eigentlich in Liverpool studiert, konnte nicht mehr studieren. Die Uni war zu, der kam also zurück nach Berlin. Die ganze Familie war so eng zusammen wie eigentlich in den letzten Jahren nie.
Ja.
Und das haben wir alle sehr genossen. Wir haben, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, gehofft und geglaubt, dass es dann mit dem Sommer vorbei wäre. Und dann hat man sich gesagt, naja, das halten wir schon durch. Ich fand auf jeden Fall, dass dieses zweite Jahr, jetzt das Jahr 21, bedeutend härter, obwohl weniger Lockdown und so weiter, aber bedeutend härter war, weil man einfach begriffen hat, dass die Sache nun da ist und nicht mehr weggeht und dass wir noch sehr lange damit zu tun haben werden.
Die beruflichen Folgen für Sie, auch für Ihre Frau Andrea Sawatzki, Schauspielerin, bekannte Schauspielerin, waren wie dramatisch?
Am Anfang ziemlich, also es ging gar nichts mehr. Es wurde sowieso alle bestehenden Lesungen, Auftritte, das wurde alles abgesagt. Aber auch die Dreharbeiten wurden alle abgebrochen. Also beim ersten Lockdown war es ziemlich dramatisch. Für viele war es wirklich tragisch. Wir haben es einigermaßen gut überstanden, natürlich auch mit schweren Einbußen. Dann im Herbst wurde es deutlich besser. Man hat tolle Konzepte erarbeitet. Die Produktionen haben sich alle wahnsinnig angestrengt. Wir wurden alle täglich getestet. Es hat Produktionen gegeben mit Ausfällen. Ich habe keine erlebt. Bei uns lief alles glatt.
Ja.
Toi, toi, toi. Also, aber jetzt geht's da eben leider wieder los. Es wird eine Veranstaltung nach der anderen leider wieder abgesagt. Lesungen werden reihenweise abgesagt. Das tut schon weh.
Dazu kommt, wir leben ja in Zeiten großer Verunsicherung, auch was dieses neue Virus aus Südafrika angeht. Und wir wissen alle nicht, wie sich das alles in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird.
Nein. Ich finde, wir müssen jetzt einfach wirklich in erster Linie, jeder so gut er kann, aufeinander Rücksicht nehmen. Das ist, wir sind hier als Gesellschaft gefordert. Und wenn die Pandemie einen kleinen Vorteil, ich will sie nun wirklich nicht schönreden, aber einen kleinen Vorteil hat, dann für alle Menschen, die nicht so genau wussten bisher, was Globalisierung eigentlich bedeutet, die müssten es jetzt eigentlich verstanden haben. Der Rückzug auf irgendwelche nationalen Territorien oder Ideen, das gibt's nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Und man kann an so einer Pandemie etwas sehen, was letztlich auch alle anderen Bereiche betrifft, nämlich, dass wir nicht allein leben auf dieser Welt, dass alles, was jeder Einzelne von uns tut, eben andere betrifft.
Christian Berkel, unser Gast heute, der nicht nur ein Schauspieler ist, der seit vielen Jahren für nationale wie internationale Produktionen steht, sondern eben auch ein Schriftsteller, 2 autobiografische Romane veröffentlicht. Weil wir eingangs der Sendung über Corona gesprochen haben, war das für Sie auch eine Art von Ventil, eben auch zu schreiben?
Also der erste Roman ist ja 2018 rausgekommen, das heißt, da gab es Corona überhaupt noch nicht, das hatte nichts damit zu tun. Der zweite, in dem tauchen zwar diese Figuren, die wir aus dem ersten Roman kennen, also für die meine Eltern zum Beispiel deutlich Pate gestanden haben, auf, aber es ist eben die Geschichte von Ada und Ada ist eine fiktive Schwester, da ich keine Schwester habe. Insofern ist der ganze Roman wesentlich fiktionaler. Und der ist zu großen Teilen während der Pandemie entstanden. Das war eine gewisse Hilfe. Ich musste niemandem erklären, warum ich wieder Monate nicht erreichbar bin und niemanden treffe.
Hat sich der zweite Roman deshalb einfacher geschrieben als der erste, weil die Hürden nicht mehr so groß waren, über die man gehen musste?
Würde ich nicht sagen. Man sagt ja sogar allgemein, der zweite ist grundsätzlich schwieriger als der erste, weil beim ersten ist eben auch so diese Mischung aus Energie, Naivität, man weiß eigentlich noch gar nicht so genau, worauf man sich da eingelassen hat. Man ist relativ unbeleckt. Ich habe mir immer gesagt, also wenn das schief geht, dann lasse ich es. Also wenn ich merke, das wird nicht gut, dann werde ich es nicht veröffentlichen. Beim zweiten Roman steht man ganz anders in der Pflicht. Es sind speziell, wenn er so erfolgreich war, der erste, dann ist eine Erwartungshaltung da, von der man sich natürlich auch selber ein Stück weit befreien muss. Nein, einfacher war das nicht.
Der erste, um das kurz nochmal zu skizzieren, der erste war auch kommerziell sehr erfolgreich. Wie viel verkaufte Exemplare?
Der erste war, glaube ich, etwas über 350.000 verkaufte Exemplare.
Kommt ja auch ein bisschen Geld dann in die Familienkasse rein.
Das war ein großer Vorteil in der Zeit, in der man nicht drehen konnte. Und der zweite ist auch extrem gut angelaufen.
Sie haben den zweiten geschrieben aus der Sicht der fiktiven Schwester Ada. Wie schwierig oder möglicherweise auch wie einfach war es für Sie, sich in ein Mädchen, in eine Frau rein zu denken, rein zu fühlen?
Also zunächst mal, als ich anfing, den Roman zu konzipieren und dann auch anfing, ihn zu schreiben, wollte ich ihn in der dritten Person schreiben. Was ja trotzdem bedeutet hätte, dass ich mich in diese Figur hätte hineinversetzen müssen. Das ändert ja nichts daran. Aber ich war irgendwie nicht damit zufrieden, habe also alles weggeworfen und nochmal von vorne angefangen und habe dann eigentlich es war mehr so eine Art Übung, um an diese Figur ranzukommen, in der ersten Person Singular geschrieben, also aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und auf einmal funktionierte das sehr gut, aber ich bin auch gleichzeitig etwas erschrocken, war unsicher, ob ich das überhaupt machen kann. Und habe das dann erstmal ein paar Tage liegen gelassen und dann habe ich es meiner Lektorin geschickt, auch meiner Verlegerin damals, und habe gedacht, beide sind Frauen, also wenn das nicht geht, dann werden sie es mir in aller Deutlichkeit sagen. Trotzdem ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, sich in eine weibliche Welt hineinzudenken. Also da habe ich natürlich auch viel mit Frauen geredet, viel gelesen, viel recherchiert.
Ada, Ihr zweiter Roman, das Ganze ist auch ein Stück weit deutsche Geschichte der 50er und 60er Jahre, wobei biografisch gesehen in Ihrem Fall die 50er Jahre vermutlich keine so große oder längst nicht die Rolle gespielt haben wie die 60er.
Nee, natürlich. Also ich bin 57 geboren. Insofern habe ich die 50er in dem Sinne nicht erlebt. Die 60er Jahre schon, das war meine Kindheit. Und am Ende der 60er Jahre war ich 13 Jahre, also beginnende Pubertät, kann man sagen. An diese 60er Jahre habe ich auch sehr präzise, also wirklich, ich war selber manchmal überrascht, wie genau da noch die Erinnerungen sind, also bis hin zu Farben, Gerüchen, Geschmackserinnerungen, also sehr emotionale Erinnerungen.
Was haben Sie politisch abgespeichert von diesen 60er Jahren? Was hat da Spuren bei Ihnen selbst hinterlassen?
Meine Eltern waren ja eigentlich die klassischen Eltern der 68er-Generation, weil sie also für mich relativ alte Eltern waren. Nicht? Mein Vater war 42, als ich geboren wurde. Und ich selber war ja generationsmäßig kein 68er. Ich bin also eigentlich erzogen worden von den Eltern der 68er-Generation. Aber die 68er waren eben bestenfalls meine alten Geschwister. Mhm. Aber später am Theater, als ich anfing am Theater, waren meine ganzen prägenden Regisseure, das war eindeutig die 68er-Generation. Insofern diese ganze, Peimann zum Beispiel oder Leute wie Alfred Kirchner oder Nils-Peter Rudolph, das waren alles Leute aus dieser Zeit, eben auch hier Peimann, Stuttgart. Also muss ich Ihnen nicht erzählen, welche Rolle das Theater hier gespielt hat.
Großartige Inszenierungen.
Dann gab es diese Affäre um die Zahnspende, also Zahnersatz.
Von Gudrun Hensley damals.
Und Filbinger-Affäre, also das war auch eine Zeit, wo Theater unmittelbar ins politische Geschehen hineingewirkt hat.
Kann man sagen, dass diejenigen, die dann in den 70er, vielleicht sogar in der zweiten Hälfte der 70er Jahre jung waren und leben konnten, letztlich von der Vorarbeit der 68er profitiert haben, was das Verhältnis zu Frauen angeht, was Beziehungen angeht, auch was politische Offenheit angeht.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es ist auch an der Zeit, ein bisschen war das auch ein Anliegen für mich mit diesem Roman, mit Ada, mit bestimmten Vorurteilen aufzuräumen. Also diese Generation ist auch irgendwie im Nachhinein so ein bisschen in die Ecke gestellt worden. Oder man hat gesagt, ja, diese Revolte ist gescheitert. Es wird dabei übersehen, dass wir in ganz vielen Bereichen von dem, was diese Leute damals erkämpft haben, stark profitieren, heute noch. Die Veränderung im schulischen Bereich, die Veränderung an den Universitäten, die Veränderung, ja auch der Feminismus, auch wenn man das in der 68er-Zeit vielleicht teilweise kritisch sehen muss. Also wenn man alte Dokumentarfilme aus der Zeit sieht, dann sitzen eben auch die Männer in der Küche um den Tisch herum und reden sich politisch die Köpfe heiß, während die Frauen im Hintergrund, und zwar auch über feministische Themen, während die Frauen im Hintergrund Brote schmieren und Kaffee kochen, und man denkt, merken die das eigentlich gar nicht, was da gerade passiert, also die Männer in dem Fall. Trotzdem hat da Wesentliches stattgefunden.
Christian Berkel, der Mann, der im ZDF über einen sehr langen Zeitraum der Kriminalist war, ich glaube von 2006 bis 2020. Warum, Christian Berkel, haben Sie aufgehört mit der Rolle?
Also bis 2020 wurden tatsächlich die neuesten, also da wurden dann die letzten neuen Folgen gesendet. Gedreht habe ich bis 2019. Das waren also tatsächlich 14 Jahre. Ich hätte nie gedacht, aber wirklich nie, dass es so lange gehen würde. Ich habe mich innerlich am Anfang so auf meinen ersten Vertrag eingestellt. Das war ein Jahr mit einer Option auf zwei weitere. Dachte ich, gut, 3 Jahre, das kann schon gut sein, dass es so lange geht. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bin tollen Leuten begegnet. Wir hatten das Glück, einerseits vom Sender unterstützt, andererseits durch die Produktion, eine tolle Produzentin, Claudia Schneider, dass wir nicht so die alteingesessenen Leute immer nehmen mussten sondern dass wir immer wieder mit neuen Regisseurinnen und Regisseuren arbeiten konnten, Autorinnen, Autoren. Wir hatten einen Block, der letzte immer im Jahr, der war wirklich für unter Anführungszeichen Anfänger gedacht, also nicht Anfänger, aber wirklich sehr junge Regisseure, und das hat dieses Format unheimlich lebendig gehalten. Trotzdem war irgendwann ein Punkt, wo ich sagte, irgendwann muss Schluss sein, irgendwann fängst du an, dich zu wiederholen, und du solltest nicht erst dann aufhören, wenn alle anderen der Meinung sind, sondern aufhören, solange es noch Spaß macht.
Klingt so, als sei es auch im Rückblick die richtige Entscheidung gewesen.
Ja, absolut.
Ja?
Absolut.
Es gibt, was Krimis im deutschen Fernsehen angeht, den verhaltenen Vorwurf, der auch an die Öffentlich-Rechtlichen geht, dass da relativ viel Einfallslosigkeit da ist und noch ein neuer Krimi und hier noch was Neues. Wie sehen Sie es?
Das sehe ich auch so. Es ist eindeutig zu kriminlastig. Die andere Seite, also wenn man sich dann mit Verantwortlichen des Senders unterhält, die das ja vielleicht nicht mal unbedingt in allen Punkten so anders sehen, dann hört man oft, ja, aber wenn wir dann was anderes machen als Krimi, dann wird es von den Leuten nicht so angenommen. Also es ist immer eine Sache, die zwei Seiten hat. Trotzdem ist ja eben gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch dazu da, Risiken einzugehen, muss Risiken eingehen, kann es sich leisten, Risiken einzugehen und muss auch mal mit einer schwächeren Quote zugunsten eines Versuchs leben können.
Wie war das eigentlich, wenn ich fragen darf, bei Ihrer Frau Andrea Sawatzki, die ja auch viele Jahre Tatortkommissarin in der ARD war und dann auch irgendwann aufgehört hat? War das auch so eine Entscheidung, die Sie, wäre sie jetzt hier ähnlich begründen würde wie Sie?
Ich glaube ja. Also ich glaube, das würde sie relativ ähnlich begründen. Nun war der Tatort natürlich noch ein bisschen anders, weil das waren 2 Filme im Jahr. Bei mir waren es, also 2x90, bei mir waren es 8x60, bei mir waren das 100 Drehtage. Das war, man denkt immer, ja, das läuft dann schon irgendwann so. es lief nie irgendwann so, weil wir es auch alle gar nicht wollten, dass es irgendwie so läuft. Das heißt, die größte Anstrengung bei so einer Serie ist eben immer wieder, das frisch zu halten und sich eben nicht auf irgendetwas auszuruhen, was so läuft.
Dazu blockiert es einen ja auch für das andere Projekte, wenn man 100 Drehtage für
natürlich,
das eine
natürlich,
Ding da hat.
Ja, ja. Aber ich glaube, sie würde das, also auch wenn da die Gewichtungen anders waren, würde sie es wahrscheinlich ganz ähnlich beschreiben.
Christian Berkel, unser Gast, ein Mann, der in nationalen wie internationalen Produktionen durchaus prägende Rollen gespielt hat. Über den Kriminalisten haben wir vorhin gesprochen. Sie waren auch mal der Großvater von Udo Jürgens, stimmt's?
Ja.
Und durften Udo Jürgens auch kennenlernen. Ja. Ich darf mich dem insofern anschließen. Ich durfte auch mal eine Sendung mit Udo Jürgens machen. Und da ist mir klar geworden, dass dieser Mensch eine unfassbare Substanz hat.
Ja.
In seiner Musik und auch im Übrigen in seinen Texten.
Ja, und in seiner Persönlichkeit. Also ich kannte ihn persönlich überhaupt nicht. Ich kannte aber auch nicht so sehr seine Musik. Ich war nicht vertraut damit und lernte ihn also verhältnismäßig unvoreingenommen kennen. Und es hat sich daraus wirklich eine Freundschaft entwickelt, so dass es für mich sehr, sehr traurig und schmerzhaft war, als er so auch überraschend gestorben ist. Ich war 2 Monate vorher noch auf einem Konzert von ihm, wo er so voller Energie und Kraft war, dass ich das nie für möglich gehalten hätte.
Er ist, glaube ich, bei einem Spaziergang quasi tot zusammengebrochen.
Ja, ich glaube, das war sowas wie das, was man einen plötzlichen Herztod nennt. Er war ein sehr stiller, sehr bescheidener Mensch, der sich überhaupt nicht privat in irgendeiner Weise in den Vordergrund spielte. Sehr interessiert an dem, was andere machen, sehr offen und neugierig und auch eben jemand, der immer wieder nach neuen Möglichkeiten und Wegen gesucht hat.
Dann haben Sie 2-mal einen Mann gespielt, von dem ich jetzt einfach mal annehme, dass Sie ihn persönlich nicht kennengelernt haben, Helmut Schmidt.
Ja, nein, ich habe ihn nicht kennengelernt. Ich hätte sogar die Möglichkeit gehabt und habe es auch kurz überlegt. Also ganz unkompliziert wäre es sicherlich nicht gewesen, aber man hätte es wahrscheinlich hinbekommen. Nur ich habe dann gedacht, nee, vielleicht ersticke ich dann auch vor Ehrfurcht.
Ja.
Und das ist nicht gut für die Rolle. Es kam dann, als ich ihn das erste Mal spielte, seine langjährige Referentin an den Set. Und die stand plötzlich vor mir und erschrak und sagte, um Gottes Willen, man denkt ja, das ist der Chef.
Oh, ist ein schönes Kompliment.
Okay, ist also nicht ganz, wir sind nicht ganz auf dem falschen Weg. Gleichzeitig muss man bei solchen Figuren auch immer einen eigenen Weg finden, weil man kann sie nicht einfach imitieren oder kopieren, das bringt nichts. Man muss sie eben genau wie jede andere Figur interpretieren.
Aber man muss sie wiedererkennen und man muss sie glaubhaft wiedererkennen.
Ja.
Das ist
ja,
vermutlich der schmale Grat, auf den sie sich damals bewegt haben.
Als damals, das war die Idee von Nico Hoffmann, von dem Produzenten, der auf die Idee kam, mich damit zu besetzen. Ich selber wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Das war eine aufregende Reise. Ich hab ihn gerade neulich in einer Talkshow gesehen, einer Wiederholung. Und da hat er was, wie ich fand, ganz Tolles gesagt. Er erzählte von der Mogadischu-Geschichte, von der Stürmung des Flugzeugs. Das war natürlich für ihn eine enorme psychische Herausforderung und Belastung. Und er sagte, und danach, also als ich die Nachricht bekam, dass es geklappt hatte, habe ich geheult, hat er gesagt. Natürlich habe ich das damals nicht öffentlich gemacht als Bundeskanzler. Und dann sagte eine Moderatorin, ach, das finde ich aber schade, das wäre mir viel sympathischer gewesen und das hätte ich mir doch von einem Kanzler gewünscht, dass er sich mal so menschlich zeigt und so. Und dann hat er gelächelt und hat gesagt, das kann ich gut verstehen, dass Sie sich das wünschen, aber es ist nicht die Aufgabe des Bundeskanzlers, Ihnen zu gefallen. Und das fand ich, also Ihnen persönlich zu gefallen, meinte er, und das fand ich einen Satz, den sollten sich manche Politiker heute sehr zu Herzen nehmen.
Christian Berkel, unser Gast heute in SWR 1. Leute, der, wir haben vorhin drüber gesprochen, 2-mal Helmut Schmidt war im Film und dabei wie viele Packungen Zigaretten rauchen durfte oder musste?
Musste. Ich war damals schon Nichtraucher.
Sie haben mal geraucht, ganz früher.
Ich habe mal geraucht, früher, ja, aber schon sehr lange nicht mehr. Und das waren, man wiederholt ja alles beim Film sehr häufig. Aha. Also das waren immer so zwischen 60 und 80 Zigaretten am Tag.
Und hat Ihre Lebensdauer um wie viele Tage oder Wochen verkürzt?
Darüber habe ich nicht nachgedacht.
Okay. Sie haben auch mitgespielt im Untergang, den SS-Arzt Professor Dr. Schenk hieß der, glaube ich.
Ja.
Eine prägende Rolle für Sie persönlich?
Ja, das war für mich, ich habe ja 6 oder 7, also irgendwie so eine Zahl, größere Kinofilme gemacht, die sich mit dieser Zeit oder die in dieser Zeit spielen. Und bis auf eine Figur waren das alles Figuren, die in irgendeiner Weise brüchig waren. Das heißt, es waren alles Figuren, so auch der Schenk, die zu Beginn ganz eindeutige Nationalsozialisten waren, 100%ig überzeugt und die an irgendeinem Punkt ins Zweifeln gerieten und dann eben aktiv gegen Hitler vorgegangen sind oder zumindest teilweise. Und das hat mich interessiert. Was macht das mit einem Menschen? Das ist ja immerhin eine ganze Menge, wenn jemand diesen Irrtum in dieser Zeit erkennt und ihn nicht nur erkennt, sondern auch sein Handeln danach ausrichtet.
Wie ging das? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr, was den Untergang angeht. Wie ging es mit Professor Schenk dann aus im Film?
Im Film widersetzt er sich dem Befehl. Also er findet sozusagen einen Weg, die Leute zu retten und nicht abzurücken, die ihm
anvertraut waren.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist sein Argument, dass er als Angehöriger der SS dazu zwar verpflichtet gewesen wäre, als Wehrmachtssoldat allerdings nicht. Und er gehörte auch zur Wehrmacht.
Ist das jetzt auch filmisch auserzählt oder kann da noch was kommen? Was denken Sie?
Ich habe neulich ein altes Interview gesehen mit dem großen Dichter und Schriftsteller Thomas Brasch, über den ja jetzt gerade auch ein sehr guter Film gedreht worden ist. Und Brasch wurde anlässlich eines eigenen Films, glaube ich, genau auf dieses Thema hin angesprochen oder diese Frage wurde ihm gestellt. Und er hat einen ganz verblüffenden Vergleich gezogen. Er hat gesagt, schauen Sie, der Western, der amerikanische Western ist daraus entstanden, dass es eine Auseinandersetzung mit einem ganz bestimmten Teil amerikanischer, wesentlichen Teil amerikanischer Geschichte, einem auch teilweise sehr tragischen Teil amerikanischer Geschichte ist. Und dieser Teil unserer Geschichte hat unser Land für immer verändert. Es ist doch selbstverständlich, dass diese Geschichten erzählt werden müssen. Und historisch gesehen, auch das war im Übrigen ein Satz von Brasch, den ich ganz wichtig finde, hat er gesagt, ist das gerade mal 5 Sekunden her. Man vergisst das so schnell. Man denkt, ja, das ist doch jetzt 1945, um Gottes Willen. Und bald sind es 70 Jahre und was weiß ich. Also was ist denn das auf eine ganze Geschichte hin gesehen? Es ist eben wirklich nicht lange her und wir erleben im Moment etwas in unserem Land, was uns doch ganz deutlich vor Augen führt, wie sehr es eben leider gar nicht vorbei ist.
Christian Berkel, Sie sind nicht nur Schauspieler und Schriftsteller, sondern auch ein politischer Mensch, der die Dinge, die in der Welt passieren, mit großen Augen sich anschaut. Was bereitet Ihnen aktuell am meisten Sorge?
Das, was einen wahrscheinlich immer besorgt, wenn man feststellt, dass der Mensch immer zu einer Form von Egoismus tendiert, die gesellschaftlich nicht funktionieren kann. Ja, also eine gewisse Portion Egoismus mag in Ordnung sein. Wir alle haben Teile davon und werden es sicherlich auch nie ganz loswerden.
Woran machen Sie das fest? Am Klima? An Corona?
Corona ist ein Beispiel. Klima ist ein anderes Beispiel. Wir haben die längste Friedenszeit in diesem Land erlebt. Also wir erleben jetzt eigentlich zum ersten Mal eine wirklich, wirklich schwierige Situation. Und ich meine, trotzdem muss man mal ganz klar sagen, die Schwierigkeit, die wir hier gerade durchmachen, hat mit der Schwierigkeit eines Weltkrieges noch einfach gar nichts zu tun. Trotzdem bin ich erschrocken darüber, wie auf diese Schwierigkeit, also wie widerwillig teilweise reagiert wird. Es gibt ja auch viele Menschen, die sich absolut vernünftig verhalten und die versuchen im Sinne der Allgemeinheit etwas zu tun. Das Klima ist ein viel älteres und längeres Thema und inwiefern und aller Wahrscheinlichkeit hängen diese beiden Themen sowieso miteinander zusammen. Also wir fangen doch mal langsam oder wir sollten mal langsam anfangen zu begreifen, dass unser Handeln einfach Konsequenzen hat und nicht immer dieses nach mir die Sintflut. Vor allen Dingen funktioniert das nicht mehr. Bis zur Sintflut haben wir nicht mehr so viel Zeit.
Wobei Sie haben ja in der ersten Stunde festgestellt, dass alte Nationalismen nicht mehr funktionieren. Und das, was Sie gerade geschildert haben, ist natürlich auch ein globales Problem, ja, in dem Deutschland seinen Beitrag leisten kann, aber die, ja, Probleme schlussendlich nicht lösen kann.
Genau, und dann erleben wir im Moment ja nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in der gesamten westlichen Welt ein Rückfall in Diktatur oder den Schrei, den Ruf danach, einen Rückfall in Nationalismus in einer Form, wie, also gerade in unserem Land, ich es mir nicht in den schlimmsten Träumen hätte vorstellen
können. Was meinen
Sie
konkret?
Ich meine konkret die politische Entwicklung der letzten Jahre, dass es eine Partei gibt in unserem Land, die dermaßen rechts ist und nicht umsonst verfassungsrechtlich beobachtet wird. Das wird nie so ganz einfach sein, weil sie ein bisschen ausgeschlafener und cleverer sind als ihre Vorgänger. Also ihre Vorgänger in der Bundesrepublik, die es da schon gegeben hat. Aber dass in einem deutschen Bundestag über den größten Zivilisationsbruch der Menschheitsgeschichte gesagt wird, das sei ein Vogelschiss der Geschichte. Das ist so pervers, weil nicht, weil das Bild nur falsch ist, sondern weil die Metapher eine Unschuldsvermutung heraufbeschwört. Nämlich, wenn ich rumlaufe irgendwo auf der Straße und mir scheißt auf gut Deutsch ein Vogel auf den Kopf, dann kann ich doch nichts dafür.
Wobei Herr Gauland, den Sie damit meinen, wenn ich es richtig weiß, diesen Vergleich dann später zurückgenommen hat.
Ja, nur es gibt Dinge, die sind so fatal, dass es mit einer kleinen Entschuldigung nicht getan ist.
SWR1 Leute heute mit dem Schauspieler Christian Berkel, der sich sozial engagiert, beispielsweise gegen Kinderarmut. Ein unterschätztes Problem in diesem Land?
Kinder oder die Probleme von Kindern werden überhaupt in diesem Land nicht ausreichend wahrgenommen. Und zwar egal auf welcher Ebene. Ob es um Kinderarmut geht, ob es um Bildungsdefizit geht, ob es um mangelnde Chancengleichheit geht, ob es um Gewalt gegen Kinder geht, ob es gegen sexuellen Missbrauch. All das wird nicht ausreichend anerkannt. Eine Geschichte, die mich fürchterlich schockiert hat, die habe ich einmal von unserem Kinderarzt gehört. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Inzwischen hat es andere Urteile gegeben. Aber damals, als unsere Kinder noch sehr klein waren, also sagen wir mal vor circa 16, 17 Jahren, war er des Öfteren Gutachter in Prozessen, wo es um Gewalt gegen Kinder ging. Und er hat mir gesagt, das schlimmste Urteil, das je verhängt wurde, bei Gewalt mit Todesfolge, war ein Jahr auf Bewährung.
Okay, wobei ich kenne mich da jetzt zugegebenermaßen nicht aus, aber ich vermute fast, dass
die Urteile
heute anders
ausfallen. Das ist ein bisschen verändert, aber noch lange nicht. Also da kriegen Sie mit einer Steuerhinterziehung deutlich größere Probleme.
Das Problem der Kinder ist ja, du wirst in eine Familie reingeboren, die du dir nicht aussuchen kannst. Und die einen haben das Glück, in eine gute oder funktionierende Familie reingeboren zu werden. Und die anderen haben das Pech und schlagen in der Katastrophe auf.
Genau. Und das ist ja auch etwas, wo wir als Gesellschaft aufgerufen sind. Also wenn wir uns als demokratische Gesellschaft verstehen wollen, dann kann es nicht angehen, dass eine so entscheidende Gruppe, die ja die Menschen sind, die für unsere Zukunft stehen oder dafür stehen, wie wir uns unsere Zukunft gerne vorstellen würden, dass wir uns für die nicht interessieren. Das finde ich so, also wirklich zutiefst empörend.
Bald ist Weihnachten. Sie haben am Ende der Sendung einen Wunsch frei. Was würden Sie sich für Weihnachten und für dieses Land wünschen?
Offenheit, auch dem Andersdenkenden gegenüber. Es gibt einen wunderbaren Satz von Voltaire und den sollten wir uns in dieser Zeit vielleicht zu Herzen nehmen. Ich bin nicht deiner Meinung, aber ich werde alles dafür tun, dass du sie frei äußern kannst.
Haben Sie die Hoffnung, ganz zum Schluss gefragt, dass diese tiefe Zerrissenheit, gesellschaftliche Zerrissenheit, die es ganz offenkundig jetzt in Deutschland gibt, dass man das überwinden kann?
Man muss es überwinden wollen. Wir sind im Moment in einem Zustand, wo einige es offenbar nicht überwinden wollen. Im Übrigen sehe ich darin eine ganz fatale verquere Autoritätshörigkeit. Ich kann mich in der Form, wie ich eine vernünftige Forderung einer Politik oder eine vernünftige Forderung, wenn Sie so wollen, einer Autorität ablehne, eigentlich durchaus als zutiefst autoritätshörig erweisen. Da muss man aufpassen. Nicht jeder Widerstand ist Ausdruck von eigenständigem Denken.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,